Herzlich willkommen zum Wort der Woche der Lichtblickgemeinde. Worte, die dich begeistern und verändern. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der Predigt.
Ja, moin allerseits. Danke, dass ich wieder hier sein darf. Ich bin eng verbunden mit Preningers. Und das hier war auch über eine ganz wichtige Zeit in meinem Leben auch eine Heimat. Und deswegen bin ich immer wieder gerne hier. Danke. Mir klingt immer noch das letzte Lobpreislied. Das kannte ich nicht, ist neu für mich. Im Ohr und das ist, hat mich richtig berührt. Ich laufe zum Vater. Das ist meine Adresse. Ach, und das tun wir doch so oft nicht, oder? Wir laufen nicht zum Vater. Wir laufen entweder zum Kühlschrank, zu anderen Freunden, ans Telefon oder in die nächste Netflix-Serie, oder? Aber wir sollen doch zum Vater laufen. Amen. Hat mich richtig berührt gerade eben. Und überhaupt, wie das hier auch dargebracht ist. Ich bin gerne hier. Kein Schleim. Wahrheit. Ich habe eine Botschaft mitgebracht für uns. 4G. Ich wieder mit meinem 4G heißt jetzt nicht geimpft, geboostert und genesen und gestorben. Nee, sondern die 4Gs, die stehen für 4 wichtige Prinzipien. Ja, nämlich Glaube, Geduld, Gehorsam und Gnade. Wollen wir mal zusammen sagen? Glaube, Geduld, Gehorsam und Gnade. Halleluja. Also, ich fange mal gleich an mit Prediger 3, die Verse 1 bis 2. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine bestimmte Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen. Und so geht es immer weiter. Viele von euch kennen ja diese Stelle. Sie geht weiter bis in den 20er Versen und vielleicht noch weiter, weiß ich nicht genau. Und da ist alles aufgeführt. Liebe, Frieden, Krieg. Schwanger werden, gebären, aufwachsen, sterben. Gott hat für alles seine Zeit. Warum ist mir das jetzt so wichtig? Wegen dem letzten Lied, was wir gesungen haben. Ich laufe zum Vater. Er hat den Überblick. Also bevor ich hier richtig loslege, möchte ich euch gleich eins sagen. Ich habe hier die Weisheit nicht gepachtet. Ich bin hier nicht ein Vorbild in all dem, was ich euch hier bringe. Ich bin mittendrin in einem Prozess, was diese 4Gs angeht. Aber ich bin nicht mehr da, wo ich vor 3 oder 4 Jahren war. Ich bin schon etwas gewachsen, etwas. Ich bin noch nicht da, aber ich bin gewachsen. Und wenn ich zurückschaue, sage ich, danke Gott, ich will auch mehr. Und dann kommt plötzlich eine Phase, kennt ihr das, wo du dann doch wieder ganz unten und von vorne anfängst. Fühlt sich so an, ist aber meistens gar nicht so. Du hast schon ein gewisses Zenit erreicht und dann lässt du zu, Umstände prallen auf dich rein und du fällst wieder runter. Und dann heißt es wieder, ich laufe zum Vater und hole mir wieder neue Gnade. Amen. Es geht um die 2 ersten Gs, Glaube und Geduld. Wisst ihr, Glaube und Geduld ist deshalb so wichtig, wir müssen verstehen, das sind Geschwister. Ohne Glaube können wir die Geduld gar nicht aufbringen und ohne Geduld gibt es gar nicht den Glauben. Die hängen miteinander zusammen, das ist wichtig. Glaube und Geduld sind Geschwister. Also wenn jemand sagt, ich habe keine Geduld, dann ist es eine Falschaussage. Er müsste eher sagen, ich will nicht warten. Aber ich habe keine Geduld, das stimmt nicht. Weil Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen, auch Geduld. Und jetzt können wir mal in die Bibel gucken. Diese ganzen Protagonisten im Alten und im Neuen Testament, hatten die mit Geduld und Glauben zu tun? Ich nenne nur mal ein paar Namen, oder? Noah, hatte der mit Geduld zu tun? Oh, ich glaube schon, oder? Wie lange brauchte er? 100 Jahre für das Boot? Für die Arche 100. Das ist ein Fünftel seines Lebens, weil er 500 Jahre alt wurde. Hat er nur damit verbracht, das Boot zu bauen und dann ging er in Rente? Nein. Hat das mit Geduld und Glauben zu tun, auf Gott zu horchen, 100 Jahre lang? Ja, ich glaube schon. Ich will nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Ihr wisst es selber, die meisten von euch lesen die Bibel und das ist gut so. Mose brauchte Geduld. Abraham, na, der brauchte auch Geduld. Hat zwar eine Abkürzung genommen, aber er hatte mit Geduld und mit Glauben zu kämpfen. Er ist der Vater des Glaubens. Josef, Jakob. Isaac, Elia, David, alle wurden in Geduld geprüft. Fast alle. Und auch im Neuen Testament wurden alle möglichen Leute geprüft in Geduld und im Glauben, bevor es richtig losging. Und als sie da drin war, ging es wieder weiter. Du bist in deinen Verheißungen, in deiner Berufung und es geht wieder von vorne los. Wir alle sind davon nicht frei. Also diese ganzen alten, großartigen Heiligen aus der Bibel, die wurden geprüft in Geduld und im Glauben. Und jetzt meine Frage an uns. Warum soll es bei dir anders sein? Oder? Warum ist es bei dir anders? Komm, wir lesen mal Römer 5, die Verse 4 bis 5. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Ich habe noch dazu, ich glaube, ich habe eine andere Übersetzung. Moment. Ja, 4 und 5. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Und der Vers 5 sagt, diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Oh, ist das gut. Steht doch da, wa? Sorry, ich nehme alles zurück. Ich frage mal dem Herrn, ob er mir hinten zwei Augen hier einbaut. Dann kann ich auch nach hinten gucken. Er wird es verneinen. Aber ist das nicht gut zu wissen, dass wir durch den Heiligen Geist alles haben, um auch allen Prüfungen zu widerstehen und sie durchzumachen? Ich sage das jetzt für mich auch, für uns alle. Wir müssen hier zum Vater laufen. Mir gibt es Frieden, wenn ich weiß, dass der Heilige Geist dafür sorgt, dass ich alles ertragen kann, solange ich hier lebe. Denn das Leben ist ja nur ein Praktikum für den Himmel. Ist ja nur so klein, das Leben. Ich konnte immer diese Leute nicht verstehen, diese alten Leute früher, da warst du 30 rum, wenn die gesagt haben, auch später, wenn du dann ganz alt bist, da vergeht die Zeit viel schneller. Da geht es, wovon reden die? Heute weiß ich, wovon sie reden, oder? Die Zeit vergeht so schnell. Wieder Winter. Vor 63 Jahren war das letzte Mal die Ostsee gefroren. Und jetzt ist sie wieder gefroren. Ist es toll. Ich war am Donnerstag mit Andrea da. Wir sind dann über eingefrorene Wellen rübergelaufen. Was sich das so vorstellt. Ganz Ostsee. Tief gefroren. Ja. Was wollt ihr euch erzählen von dem ganzen Klimaquatsch da, oder? Ganz, wenn die Erderwärmung nicht wäre, dann wäre es ja noch kälter. Was Geduld und Glauben angeht, da wirst du geprüft. Du wirst immer wieder geprüft. Wir sind Prüfungen ausgesetzt. Und wenn du keinen Prüfungen ausgesetzt wirst, dann stimmt mit dir etwas nicht. Und jetzt möchte ich persönlich werden. Ich möchte euch mal von meiner Arbeit berichten, was ich tue. Ich wollte es nicht unbedingt, aber es war kein anderer da. Ich bin jetzt Gemeindeleiter einer Gemeinde oder einer Versammlung, die war mal so richtig voll. Da waren über 120 Leute zu Corona-Zeiten. Alles Revolutionäre. Alle Ungeimpften haben sich bei uns getroffen und wir haben Gottesdienste gefeiert. Und es war voll und wir dachten, wow, jetzt geht's aber richtig ab. Und dann haben die gedacht, Olli, könntest du als Ältester mitwirken? Und ich sage, ja, das ist ja toll, die Aufgabe. Wir sind eines Sinnes. Ganz schnell habe ich festgestellt, dass das nicht stimmt. Wir sind nicht eines Sinnes. Jeder hatte einen eigenen Jesus. Jeder hat irgendwo aus seiner Denomination einen anderen Jesus mitgebracht. Manche kamen aus Baden-Württemberg und hatten ganz krasse Ideen vom Heiligen Geist, die sie umsetzen wollten. Andere kamen von sonst woher, haben sich alle versammelt oben bei uns in Vorpommern. Und im Grunde genommen ging alles drunter und drüber. Und es kam ein Crash nach dem nächsten und zum Schluss sind nur noch 11 Leute übrig geblieben. Mit mir 11. Wir suchen noch den 12. Mann. Ja, und da waren mir nur noch 11. Nun habe ich eine Verantwortung über 11 Leute und ein riesiges Gebäude. 5-mal so groß wie dieses. Das muss beheizt werden, oder? Naja, wir wären nicht in den großen Saal drin. Und meine Idee war vor einem Jahr, vor einem halben Jahr war das, Leute, lasst uns einen kleinen Raum hübsch machen und die Küche, so haben wir 25 Sitzplätze für unseren Gebetstreffen und für unsere Gottesdienste und 25 Sitzplätze, die können wir dann gleich um die Ecke in der Küche verbringen. Wollen wir das gemeinsam anpacken? Und dann sagten die meisten ja. Wow, das bin ich gar nicht gewöhnt. Und dann haben wir angefangen, 3 Tage lang da zu wirken. Und das war eine richtig tolle Zeit. Wisst ihr, das war für mich persönlich so wie, wow, meine Gebete werden erhört. Es macht einen Sinn, dass ich hier bin. Ich werde gebraucht und ey, das ist so toll, wir arbeiten zusammen. Und wir malern und streichen und ich war so gut drauf. Könnt ihr es gar nicht vorstellen, weil ich hatte plötzlich Visionen. Ich sage, Mensch, vielleicht kommen noch andere Leute. Die bekehren sich, die entscheiden sich für Jesus und dann reichen die 25 Plätze nicht mehr aus. Das wird eine richtige Bombe. Das wird so krass. Und ich war richtig on fire am 3. Tag. Und dann fiel mir ein, ich muss doch noch zum Briefkasten. Mensch, habe ich heute gar nicht gemacht. Und ich gehe raus zu diesem Briefkasten, öffne ihn und in diesem Augenblick habe ich mich bestehlen lassen. Vom Teufel. Alles, was vorher noch so Jubeltrubel war, war plötzlich weg. Ups, die Rechnung von der Heizung. 3-mal mussten sie kommen, Teile auswechseln. Eine Riesenheizung, ein Wahnsinnssystem, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe keine Ahnung von sowas. Ich weiß, wenn ich den Brief öffne, das sind Zahlen, die können wir gar nicht tragen. Ich kann sie nicht tragen. Also ich gebe mehr als meinen 10. Aber die anderen wissen gar nicht, was der 10. ist. Die müssen erstmal von Neuem geboren werden. Und ich versuche alles, aber ich weiß, jetzt kommt eine Summe. 1. Brief, 2. Brief, 3. Brief, 4.000 Euro. Boom. Zusammen. Das war ein Schock. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Und das ist der große Fehler. Bitte fallt nicht darauf rein. Lasst euch nicht bestehlen. Denn der Teufel ist ein Dieb. Er bestiehlt uns. Und er streut böse Gedanken und Angst. Das ist seine Motivation. Zweifel, Angst, Unglaube. Er ist sofort auf der Stelle. Sofort steht er da und sagt, siehst du, jetzt kommt es auf einmal mitten in diesen Jubel. Bin ich niedergeschlagen, depressiv und hat Zukunftsängste. Finanz, wie soll ich jetzt alles machen? Wie soll das werden? Ist doch alles Quatsch gewesen. Und ich habe mich bestehlen lassen und blieb da drin. Obwohl ich mitsingen würde, ich laufe zum Vater, ich laufe zum Vater, ich laufe zum Vater, hat mich diese Sache runtergezogen und der Teufel hat die Macht über mich gewonnen. Ich habe mir versucht, das nicht anmerken zu lassen, aber die anderen haben es gemerkt. Was ist mit dir los? Ach nichts, lasst uns einfach weitermachen. In meinem Gesicht kann man lesen, die meisten, die mich kennen, wissen, nee, Olli, du brauchst mir nicht erzählen, ich sehe, was mit dir los ist. Es hat nicht aufgehört. Ich habe das mit in die Nacht hineingenommen. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe gedacht, wie kriegen wir das finanziell hin? Was können wir machen? Vor allen Dingen, das bleibt ja nicht bei dem. Es kommen ja noch viel mehr Sachen. Und das hat sich gedreht. Und dann habe ich endlich nachts gedacht, ich brauche den Schlaf und ich lasse mir das jetzt nicht stehlen. Und ich spreche und proklamiere es auch in dieser kleinen Buchte hinter der Bühne, wo ich immer übernachte. Und habe gesagt, Jesus, ich gebe es dir jetzt ab. Meine Sorgen werfe ich auf den Herrn, denn er ist besorgt um mich. Amen. Und das mache ich. Und ich tue das, leg mich hin und sage, jetzt musst du aber schlafen. Kennt ihr das? Ich muss jetzt schlafen. Na, dann geht's nicht. Ich muss jetzt schlafen. Was ist passiert? Ich habe mir die Sorge wieder zurückgeholt. Ich habe es mir wieder aus den Händen Gottes herausgeholt. Hallo, kennt da jemand was? Erkennt man sich da? Seid ehrlich. Oh, du gibst es ab und klaust es zurück. Das gehört dir gar nicht. Das gehört Gott. Ja, und so hatte ich damit zu kämpfen. Das war echt krass. Bis hierhin Teil 1. Wer keinen Glauben hat, kämpft mit Geduld. Wer ungeduldig ist, dem fehlt der Glaube. Das sind Fakten. Hebräer 10, Vers 36. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not. Das liegt also an dir. Ein standhaftes Ausharren kommt nicht von alleine, wenn du einmal auf den Knopf drückst. Es ist eine Entscheidung, so wie fast alle Dinge in deinem Leben. Auch Glauben, Geduld, Gehorsam. Außer die Gnade, die kriegst du geschenkt. Standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißungen erlangt. Wann erlangen wir die Verheißung? Wenn wir den Willen Gottes tun. Mann, ist das nicht eine tolle Tatsache, sowas zu wissen von Gott? Wenn wir kriegen die Verheißung, wenn wir den Willen Gottes tun. Ja, was ist denn der Wille Gottes? Was ist der Wille Gottes? Glaube und Geduld bringt gehorsam und empfängt Gnade. Meine Frage, möchtest du denn darin wachsen? Wer möchte darin wachsen? Im Glauben und im Geduld. Jeder doch hoffentlich. Darin wollen wir wachsen. Weil das bringt so einen Frieden. Und das sehen die anderen Menschen um dich herum. Und es baut einen auf. Amen. Jetzt die Frage, wie erlernen wir nun Geduld? Jesus, ich frage dich mal, wie erlernen wir direkt ganz praktisch die Geduld? Diese Frage habe ich früh morgens dann gestellt, als die Nacht rum war. Ich völlig übermüdet nach dem 6. Kaffee sitze da in meiner Buchte. Und schlag die Bibel auf und Gott gibt mir eine Antwort. Leute, ich wünsche es jedem, du fragst und Gott antwortet. Das ist das Schönste, was es gibt. Er ist gar nicht weg. Der war die ganze Zeit dabei. Er beobachtet dich. Na, wie gehst du mit der Sache um? Apropos nebenbei mal, der Tisch sieht Bombe aus. Ich bin ein bisschen, naja, ihr wisst schon, ADHS und so. Aber das fällt mir jetzt so auf, weil die Form und auch wie er so lackiert ist, ich weiß nicht, ob der ins Auto passt. Nee, also gut. Ist wirklich ganz hübscher Tisch. Passt doch. Wieder zurück zum Thema. Schaffen wir das? Ja. Ich schlage die Bibel da morgens auf und kriege eine Antwort von Gott. Denn wo antwortet Gott am ehesten? Durch sein Wort. Durch die Schrift. Amen. Durch die Schrift. Und da schlage ich auf Markus 4, 26, 29. Das lesen wir mal gemeinsam. Jesus erklärte weiter, Gottes Reich kann man vergleichen mit einem Bauern und der Saat, die er auf seinem Feld gesät hat. Weiter bitte. 26 bis 29. Ihr sagt mir Bescheid, ob es kommt. Das sind keine. Geht weiter. Nach getaner Arbeit legt er sich schlafen, steht wieder auf. Hallo, er legt sich schlafen. Er tut sein Ding, was er kann. Er bereitet den Boden vor. Er streut die Saat aus. Mehr kann der Bauer nicht tun. Was macht er denn dann? Er legt sich schlafen. Es ist nicht seine Aufgabe, was danach kommt. Amen. Steht wieder auf und das Tag ein, Tag aus, Tag ein. Währenddessen wächst die Saat ohne sein Zutun heran. Halleluja. Ist das nicht gut, dass Gott sich darum kümmert? Um Dinge, die uns eigentlich nichts angehen. Amen. Es geht weiter. Ach, steht schon da. Ganz von selbst lässt die Erde die Frucht aufgehen. Zuerst kommt der Halm, dann die Ähre und schließlich als Frucht die Körner. Und jetzt der letzte, 29. Sobald aus der Saat das reife Getreide geworden ist, lässt der Bauer es abmähen, denn die Erntezeit ist da. Das habe ich da gelesen. Ist jetzt 3, 4 Monate her. Und es hat mich auferbaut. Und ich bin wieder eine Etappe höher gekommen, was Glaube und Geduld angeht. Natürlich kümmern wir uns um Dinge, die uns nichts angehen. Wir müssen sein Reich bauen. Matthäus 6, 33. Zuerst nach dem trachten, was er von uns erwartet. Er erwartet nicht, dass wir wachsen, die Pflanze rausziehen. Wir tun unser Nötigstes und legen uns dann schlafen. Oh, Schlaf ist etwas Gutes. Wer von euch kann sehr gut schlafen? Oh, ist das gut. So viele. Ich muss gegenfragen. Wer hat mit schlechtem Schlaf zu kämpfen? Hier ist ungefähr 50-50. Schlaf ist so wichtig. Ich kämpfe, weil ich mir Dinge mit in den Schlaf nehme, die mir nicht gehören. Deswegen lernen wir hoffentlich heute, wenn wir nach Hause kommen, dass wir uns um unseren Schlaf kümmern und nicht um die Sorgen, die wir mit in den Schlaf nehmen. Oft sind das Sorgen, um die Gott sich kümmern muss. Amen. Amen. Ja, das ist der zweite Teil, die stille Zeit, die ich da morgens hatte. Und die Offenbarung, es ist doch nicht meine Aufgabe, die Gemeinde zu bauen. Das ist doch seine. Ich habe mein Möglichstes getan. Ich trachte nach dem, was möglich ist und den Rest muss Gott machen. Und wisst ihr was? Übernatürliche Art und Weise. Haben noch 3 Leute erkannt, dass sie auch Geld geben müssen. Und jetzt sind wir schon 4 von 11. Das ist doch Hammer, prozentual, oder? Nicht nur das. Von einer anderen Gemeinde hat jemand empfangen, seinen 10. zu geben von seinem ganzen Jahr, was er da verdient hat, also von seiner Firma. Und das waren 5.000 Euro.
Wow, ein Polster auf einmal, ein Polster. Keiner hat mit diesen Menschen gerechnet und mit diesem Geld, was plötzlich um die Ecke kommt. Aber Gott, Gott wusste es ganz genau. Ist das nicht toll? Ich sehe auch immer wieder in meinem persönlich privaten Leben, ich lebe von einem Minijob und trotzdem versorgt mich Gott, dass ich mir alle möglichen Dinge leisten kann. Also ich kann es gar nicht verstehen, aber es macht Gott. Nicht alles, was ich wirklich begehre, ist wichtig und richtig. Aber oft beschenkt mich Gott auf übernatürliche Art und Weise. Das ist so und dann freue ich mich. Und dann esse ich auf einmal ein Steak, was ich niemals mir leisten könnte. Aber ich sitze da mit Geschwistern und die sagen, oi, danach gibt es noch ein richtig schönes Eis. Das sind so Sachen, damit hast du nicht gerechnet. Gott kümmert sich. Das ist wichtig für mich und für dich und für uns. Amen. Nun, wir haben festgestellt, dass der Bauer seine Pflicht tut, dass wir Schlaf brauchen und Gott tut sein Ding. Ernten tun wir dann, wenn die Erntezeit ist. 1. Korinther 3, Vers 6. Ich habe gepflanzt, sagt Paulus. Apollos hat begossen. Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Gott schenkt Wachstum. Amen. Gott ist der, der wachsen lässt. Und jetzt kommen wir so langsam ins Finale. Und ich möchte euch gerne ein Beispiel geben, was mir so offenbar wurde vor 2 Monaten. Ja, also im letzten Jahr war es, genau. Ende des letzten Jahres war ich mit Andrea, übrigens ganz nebenbei habe ich vergessen, ich soll Grüße ausrichten. Sie muss heute arbeiten, kommt morgen nach Berlin nach und Dienstag gehen wir zu Hertha gegen Freiburg. So, also die Sache ist die, ich habe als gebürtiger Berliner bin ich hier aufgewachsen. Ich bin mit 17 Jahren das erste Mal ins Gefängnis gekommen, aus politischen Gründen damals in der DDR. Dann bin ich wieder raus und dann bin ich wieder rein und so ging es dann ein bisschen hin und her. Ich war mit falschen Leuten zusammen. Ich war ein Gangster, alkohol- und drogenabhängig, ein Schlägertyp, sogar einer dieser Anführer von diesen Menschen dort. Wir haben eine Kneipe gehabt, andere betrunken gemacht, das Geld aus der Tasche gezogen. Ich habe mit Drogen gedealt. Ich habe Menschen ohne Skrupel niedergeschlagen. Das war mein Leben. Als ich das erste Mal aus dem Gefängnis kam, aus dem Stasi-Gefängnis, es war kein Stasi-Gefängnis beim ersten Mal, sondern ein sogenannter Jugendwerkhof, ein Jugendhaus, wo politisch Strafgefangene militärisch erzogen wurden. Und dann haben wir alle so eine rote Spritze bekommen, hier oben im Kopf. Hat bei keinem geholfen. Das kannst du nicht von außen, denn das hier muss sich ändern. Amen. Das Herz. Und von außen kannst du keinen bewegen. Nun bin ich da rausgekommen als 19-Jähriger und musste in eine Zwangsbrigade arbeiten. In so eine kommunistische Brigade in Berlin. Also ich habe ja auf Abendschule gelernt, Galabau, Gartenlandschaftsbau, hat mir keine Freude gemacht. Ich habe es aber gemacht, weil nichts anderes da war. Ja, und dann habe ich auf einmal eine Leidenschaft entdeckt für Bäume. Für Bäume. Und ich fand Bäume richtig cool. Ich war zwar Gangster, aber Bäume, ich kann euch heute noch ein paar lateinische, botanische Namen um den Kopf werfen, da staunt ihr nur so. Damit gebe ich dann immer an. Oh, Metasequoia cleptostopoides. Oder Mammutbaum. Ja, und ich sollte so einen Baum einpflanzen. Frankfurter Allee, Ecke Gürtelstraße, da wo die Plattenbauten sind. Ja, und wir hatten dieses Viertel erstmal die Platten gebaut da, so dieses Dreieck, was da war. Und dann sollten 3 Bäume da gepflanzt werden. Und die haben zu mir gesagt, Olli, das machst du. Ja, ich hatte einen Baum, das war ein Spitzahorn. Der hatte vielleicht einen Durchmesser, so sag mal, wie meine Faust. So ein Jungbaum. Dann haben wir ein Loch ausgebuddelt. Dann haben wir ihn reingesetzt, das Band abgemacht, festgetreten, gegossen. Der war ungefähr 1,80, der Jungbaum. Ein Spitzahorn. Und wisst ihr, mein Leben hat sich dermaßen katastrophal abgespielt. Gefängnis rein, Gefängnis raus, hier Gangster sein, da Gangster, alles in Berlin. Im West- und in Ost-Berlin. Und oft bin ich da vorbeigekommen und habe aus der S-Bahn oder aus der Straßenbahn oder aus dem Auto gesehen, da ist ja mein Spitzahorn, den habe ich gepflanzt. Das ist ein Bild. Ich war wieder mit Andrea, das letzte Mal vor 4 Wochen da, oder nicht 5 Wochen, ist egal. Und habe gesagt, lass den mal fotografieren, bitte. Ja. 1,80 Meter, so dünn, zierlich und zerbrechlich. Aber der Baum hat eine Bestimmung, dieser Spitzahorn. Normalerweise wird ein Spitzahorn 180 Jahre alt. Sie vorstellen, er ist jetzt 35 Meter hoch. Aber er kann noch 40 bis 45 Meter hoch werden. Und wenn ich den Baum interviewen würde und ich würde ihn fragen, ey Baum, was machst denn du so den ganzen Tag? Dann würde der Spitzahorn zu mir sagen, Olli, ich lebe in meiner Bestimmung. Ich wachse in Geduld und ich bin gehorsam, wenn ich Wasser kriege. Und ich empfange Gnade im Frühling und schenke Knospen und Blätter. Und das immer wieder, immer wieder. Und dann würde ich den Baum fragen, du sag mal Baum, Spitzi, sag mal, eine Frage. Hast du gemerkt, wie sich die Stadt verändert hat? Um dich herum werden die Häuser immer größer, die Menschen auf der Straße, die Montagsdemo, kurz vor der Wende, als die Mauer eingefallen ist und das alles, was sagst du dazu? Ich, sagt der Baum, bin in meiner Bestimmung. Ich wachse und wachse. Das ist mir so bewusst geworden, als ich diesen Baum sah. Und als ich den angefasst habe, sage ich, weißt du, kein Mensch weiß das. Jetzt wisst ihr es. Dass ich den mal gepflanzt habe und den habe ich so getragen mit seinem Ballen und in das Loch gelassen. Und das ist aus ihm geworden. Ich freue mich über einen Baum. Aber wisst ihr, das ist so ein Bild für uns. Der Baum hat genauso wie wir Menschen eine Bestimmung. Wir Menschen haben die Bestimmung, das Evangelium zu verkünden. Wir haben die Bestimmung, die Menschen zu lieben. Nicht zuzugucken, wie sie kaputt gehen, sondern wir haben einen Auftrag. Den letzten großen Auftrag, den Jesus auf dieser Erde verkündet hat. Den Missionsauftrag, das ist eins. Außerdem sollen wir Gott lieb haben. Lieb haben. An erste Stelle setzen in unserem Leben. Er darf das Zentrum in unserem Leben sein. Und sobald er das nicht mehr ist, verlässt du deine Position, deine Verheißung, deine Bestimmung und kannst nicht mehr schlafen. Und Gott sagt, ich habe so viel für dich. Ich habe so viel vorbereitet. Und du denkst, oh, eigentlich ist es immer dasselbe. Nein, guck genau hin. Gott hat einen Plan für jeden neuen Tag. Und komm, lesen wir auch nochmal den Prediger 3, 1 und 2. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen. Und wenn der Baum wirklich noch weitere, er ist jetzt 45 Jahre alt ungefähr, der Baum, wenn er weitere 140 Jahre alt wird, dann hat er uns alle überlebt. Und wenn er dann interviewt wird, was machst denn du hier eigentlich? Dann wird er sagen, ich bin in meiner Bestimmung. Amen. Lieber Jesus, danke, dass du uns liebst. Danke für die 4 Gs, von denen wir 3 durch eine Entscheidung erleben dürfen. Glaube ist eine Entscheidung. Geduld ist eine Entscheidung, die du uns schenkst. Gehorsam ist eine Entscheidung. Und Gnade ist das, was du uns gibst. Was du uns als Geschenk gibst, dass wir mit dir leben dürfen, dich als Vater nennen dürfen. Das ist so großartig. Und so bete ich für jeden Einzelnen von uns, dass wir in der kommenden Woche erleben, wie du zu uns sprichst, wie du uns Dinge abnimmst und entgegennimmst, Dinge, an denen wir festhalten, mit denen wir aber gar nichts mehr zu tun haben. Ich danke dir, Papa, dass du für jeden von uns eine Bestimmung hast. Und wir wollen doch hineinkommen in diese Bestimmung, weil es das Beste ist für unser Leben. Das wusstest du schon vor Anbeginn der Zeit, dass wir hier zusammen in diesem Zeitfenster sitzen. Dass wir das alles um uns herum erleben, diese Kriege, diese Ungerechtigkeit, diese Lügen, diese Epstein-Akten und alles, was ans Licht kommt, all das sind Ergebnisse von Menschen, die dich nicht kennen. Aber wir kennen dich. Und wir wollen da raus aus diesem Dreck und rein in unsere Bestimmung. Hilf uns jeden Tag neu. Amen. Amen.
Wir sind am Ende angekommen. Schön, dass du dabei warst. Wenn dich die Predigt angesprochen hat und du dich für ein Leben mit Jesus entscheiden möchtest, dann lass es uns wissen. Auf der Website findest du dazu alle wichtigen Infos, wie du mit uns in Kontakt treten kannst. Wir freuen uns.